Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Alexander Huber, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show. Hallo.
Servus, grüß dich.
Alexander, hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr und hast du diese Umsätze oder diese Vorsätze schon gebrochen? Bist du noch fleißig dabei oder machst du sowas nie?
Naja, tatsächlich benutze ich auch den 1. Januar, dass ich im neuen Jahr etwas beginne, und das ist jetzt bei mir die Trainingsvorbereitung fürs kommende Jahr. Da gibt es die Vortragstour, die ist bei mir gerade besonders im November und Dezember relevant. Dann die Feiertage, da ist man jetzt auch nicht unbedingt im Trainingsprozess dabei. Und da kann man sich dann den 1. Januar vornehmen, so, und jetzt gibt's kein Pardon. Jetzt muss ich meinen sauberen Rhythmus finden, und das hat einerseits tatsächlich mit dem physischen Training zu tun, und das zweite, naja gut, das ist bei mir schon genauso, ein bisschen zu viel Gewicht ist dann schon mal dabei nach dem Feiertag.
Nee, ich meine, du bist auch nicht mehr 29.
Und dann schauen wir mal
ein bisschen drauf. Ja, ich habe mir ja also fix vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen, habe das natürlich gleich die ersten 2 Wochen ein bisschen übertrieben. Ich habe dermaßen Muskelkater überall. Wie ist denn das bei dir? Wie ist es bei einem Top-Athleten wie dir, der ja nun auch schon über 50 ist? Wird es immer härter, dass du so fit bist für diese extremen Geschichten, die du ja immer noch treibst?
Naja, ich kann gar nicht einmal sagen, dass es immer härter wird, sondern es ist ganz einfach so, es ist nicht mehr möglich, so fit zu sein. Also ich kann tun und lassen, was ich will. Es wird definitiv bergab gehen mit meiner Kraft, und deswegen ist es für mich schon so, dass ich die Ziele, die ich irgendwo im Kopf habe, die mir irgendwann so weit zurechtgelegt habe, dass ich die mal machen will, die sollte ich eher morgen machen und nicht übermorgen, weil
also
die Zeit, die läuft davon. Und man merkt es halt schon massiv, die Kraft wie mit 30 oder 25 hat man das 50-Jähriger nicht.
Also was kannst du zum Beispiel jetzt nicht mehr, was du als 30-Jähriger noch konntest? Oder auch vielleicht noch vor 10 Jahren?
Ich kann zum Beispiel ein ganz simples Beispiel erwähnen, einarmige Klimmzüge. Das ist durchaus etwas, was Kletterer sehr gut können. Da habe ich zu meinen Spitzenzeiten aber ohne Probleme rechts und links jeweils 10 Einarmige mit den Armen zusammengebracht. Und mittlerweile schaue ich, wenn ich gut fit bin, dass ich auch meinen starken Arm, meinen rechten Arm, einen Einarmigen zusammenbringe. Und da sieht man mal, diese Abnahme von der maximalen Kraft ist unglaublich.
Frustriert dich das?
Nein, es frustriert mich nicht, weil es ist ein Prozess, der kommt langsam, und der ist nicht von heute auf morgen da, sondern man hat es jedes Jahr zu akzeptieren, dass ein bisschen was nachlässt. Und ich sage mal, in der Hinsicht, das ist sogar gar nicht schlecht, das Leben als Sportler oder als Kletterer, dass man sich sehr frühzeitig mit dem Altern auseinandersetzen muss. Weil dieser Prozess, der beginnt wirklich schon mit 30 Jahren.
Wenn du jetzt einen siehst von diesen jungen Top-Kletterern mit 25, mit Ende 20, also wenn man auf dem Höhepunkt seiner Maximalkraft ist, bist du da ein bisschen wehmütig?
Ich bin nicht wehmütig, weil ich habe ehrlich gesagt eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt als Kletterer. Das muss man so verstehen, dass Klettern als Sport richtiggehend jung ist. Als draußen sein, als Abenteuer ist Klettern natürlich mit einer großen Historie da, aber dass es als Sport begriffen wird, das ist wirklich eine sehr junge Sache. Und da waren wir bei den Pionieren dabei. Da gibt es große deutsche Kletterpioniere, Wolfgang Güllich, Kurt Albert, die diesen Sport als solches dann auch formuliert haben.
Da gehörst du ja auch dazu.
Und da bin ich ganz kurz, wirklich nachdem Wolfgang und Kurt begonnen haben, dazugestoßen, als junger, als jugendlicher Kletterer. Wir haben da Freiheiten in unserem Sport gehabt. Wir haben ein freies Feld gehabt, das quasi noch völlig unbestellt war, und da gab es für uns ganz viel zu entdecken. Und so gesehen bin ich jetzt nicht neidisch. Die 25-Jährigen, die haben die Kraft, die ich heute nicht mehr habe. Aber ich habe damals einfach wahnsinnig gute Zeit gehabt, und die würde ich nicht missen in meiner Erinnerung.
Olympische Sportklettern, Premiere in Tokio 2020 dieses Jahr. Wärst du dabei, wenn du nochmal so jung wärst?
Es ist sehr schwer für mich zu beurteilen, weil ich in einer anderen Zeit groß geworden bin. Und ich bin da so weit weg von diesen Wettkampfklettern, dass ich überhaupt keinen Bezug dazu habe. Aber ich sehe klar, das ist heute
das ist
eine ganz
Wahnsinn,
andere
was
Sache.
Die da machen, oder?
Ja, es ist einfach Leistungssport auf höchstem Niveau. Und da sieht man auch schon mal den Zugang von der heutigen Kletterergeneration. Das kommt ja nicht mehr über die Berg, sondern das kommt über die Kletterhalle. Deswegen haben die zum Plastik, also zu den Kunstwänden, einen ganz anderen Bezug. Das ist einfach zentraler Baustelle in ihrem Kletterleben. Und ist ganz klar, wenn ich jetzt wahrscheinlich als junger Kletterer in dieser Generation groß geworden war, dann wäre ich auch nichts anderes als wir bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.
Also du schaust jetzt nicht herab auf die und sagst, das ist gar kein richtiger Sport oder das hat mit Bergsteigen sowieso nichts zu tun und mit diesem Gefühl am Berg und mit der Leidenschaft.
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß, das ist richtig harter Leistungssport, und die haben da wirklich wirklich unglaubliche Leistungsbereitschaft da abzuliefern. Wenn wir jetzt sagen, wie mit Bergsteigen hat das nichts zu tun, dann mag das vordergründig schon stimmen. Es gibt auch Athleten, also Sportkletterer, Wettkampfkletterer, die bekommen nie einen Bezug zu den Bergen. Aber man merkt es dann schon, dass ganz viele Kletterer, die mal in die Wettkämpfe unterwegs waren, nach ihrer aktiven Wettkampfzeit dann den Weg raus an die Felsen finden, in die Berge. Und dann sieht man schon, dass das Ganze halt doch sehr, sehr wesensverwandt ist.
Der Thomas, dein Bruder und du, ihr wollt jetzt im Frühjahr, glaube ich, ein Projekt zu Ende bringen, das ihr schon mal angefangen habt. Ihr wollt ohne Sturz in Seil eine der schwierigsten Routen in den Alpen klettern. Karma.
Ja, Karma.
Eine Steinplatte. Warum ist euch das so wichtig, jetzt mit über 50 nochmal das zu Ende zu bringen?
Naja, ganz einfach, weil das jetzt tatsächlich schon ein sehr langwährendes Projekt ist. Wir haben das 2011 begonnen und wollten das gleich finalisieren. Und wir waren auch relativ knapp dran, aber irgendwie hat es einfach nicht funktioniert. Sind einfach ein paar Mal unglücklich gestürzt. Man braucht am Ende vielleicht auch das Glück dazu, das haben wir nicht gehabt. Und dann sind einige Expeditionen dazwischen gekommen und da war quasi nie mehr von uns beiden als Seilschaft die Form da, dass wir es durchsteigen können. Und jetzt ist eben der Fokus klar gelegt worden. Letztes Jahr die Absprache zwischen mir und dem Thomas. Dieses Jahr keine Expedition. Volles Konzentrieren auf das harte Felsklettern. Und das braucht Disziplin, das braucht Vorbereitung und natürlich auch die Freizeit. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir jetzt mit dem seligen Alter von 50 und 52 Jahren da vielleicht zum Erfolg kommen. Mal schauen, ob es noch hier hat.
Was ist denn eigentlich der Unterschied von einer Seilschaft, die aus Brüdern, also aus Blutsbrüdern im engsten Sinne besteht, zu einer normalen Seilschaft unter Freunden? Oder gibt es keinen?
Es gibt tatsächlich einen großen Unterschied und das ist das, dass wir einfach schon seit Jahrzehnten gemeinsam eine Seilschaft bilden. Erstens war der Thomas nach meinem Vater der erste Seilpartner.
Und er ist zwei Jahre älter als du?
Genau, der ist zwei Jahre älter und er war quasi für mich so etwas wie ein gleichwertiger Partner. Der Vater war ja ganz klar für uns, sagen wir mal sowas, der Mentor, der Bergführer, der uns das alles vermittelt hat. Aber da sind wir das erste Mal mit 14 und 16 als Seilschaft gemeinsam losgezogen.
Und die erste Erstbegehung damals, gell? Oder 15 und 17 war das.
Das war
dann, ja,
zwei Jahre später dann die erste Erstbegehung und zwei Jahre davor die ersten alpinen Touren, die wir zusammen als Seilschaft im Wilden Kaiser unternommen haben. Und das war halt schon für uns.
Im Wilden Kaiser?
Ja, im Wilden Kaiser. Da hat uns die Mama am Ende der Ferien in die Gaudiamus-Hütte reingefahren und da haben wir uns einfach eine Woche lang Zeit nehmen dürfen, in Wilden Kaiser klassische Routen zu klettern. Jeden Abend haben wir dann von der Gaudi-Hütte, haben wir immer gesagt, zu Hause angerufen, dass es passt und was wir nächsten Tag vorhaben. Und der Vater
hat immer.
Die arme Mama. Oder der Vater. Ja. Na gut, ich meine, sie sind ja selber Kletterer. Sie wissen ja, um was es geht und sie haben uns ja das Ganze auch beigebracht.
Der Papa klettert bis heute, gell?
Ja, und der ist mit 80 Jahren immer noch aktiv. Genau. Vater hat halt immer einen Wirt von der Gaudiamus-Hütte gesagt: Schau, was die Buben machen, damit sie keinen Schmarrn machen. Und soweit war es natürlich eine unheimlich bereichernde Reise für uns. Und das war tatsächlich auch die Begründung der Seilschaft der Hoverbuben. Und jetzt haben wir halt doch diese Seilschaft schon seit 36 Jahren.
Wahnsinn. Seid ihr euch heute näher als junge Männer? Ich meine, da war vielleicht auch die Konkurrenz noch größer?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil das einfach einem steten Wechsel unterworfen ist. Es gibt Zeiten, da haben wir dann sehr intensiv miteinander zu tun. Das ist genauso wie jetzt, wenn wir im Frühjahr dann gemeinsam die Route Karma angehen, damit wir die endlich mal sturzfrei durchsteigen. Also werden wir dann schon einige Zeit miteinander verbringen und dann ist die Zeit natürlich intensiver. Dann gibt es die Momente, wo der Thomas ein anderes Expeditionsziel hat als ich und dann läuft es auch ein Stück weit auseinander. Aber das, was gleich geblieben ist, dass wir immer wieder viel miteinander zu tun haben.
Gibt es eigentlich in so einer Seilschaft einen Chef? Also wer ist das bei euch oder wechselt das?
Also bei uns in der Seilschaft gibt es tatsächlich die Gleichberechtigung. Auch wenn es immer noch eine klare Rollenverteilung gibt, das ist der große Bruder und das ist der kleine Bruder. Ja. Das ist schon allein vom Alter her. Thomas ist ja doch zwei Jahre älter, also immens viel älter.
Natürlich.
Und wegen dieser zwei Jahre Unterschied bleibt ihm auch zeitlebens die Rolle des großen Bruders. Aber er ist auch rein physisch größer. Er ist 1,82, ich bin 1,69 und von dem her bin ich halt immer der kleine Bruder.
Gibt es da Gedanken, die ihr zulassen könnt ans Scheitern, dass das nicht klappt oder ist das ein Tabu?
Scheitern ist ein integrierter Baustein vom Bergsteigen, genauso wie für jeden Sport. diesen Mr. 100% Success, denjenigen, der immer gewinnt, den gibt es einfach
nicht. Aber muss man nicht so rangehen an so eine Herausforderung? Dass man sagt, nein, wir schaffen das auf jeden Fall?
Nein, ich würde sagen, das wäre eher gefährlich, weil man kennt es ja, wenn man einmal der Hybris anheimfällt, dann wird es schon sehr, sehr gefährlich. Man muss einfach akzeptieren, dass man nur begrenzt Fähigkeiten, begrenzt Möglichkeiten hat. Und wenn ich an die Grenze gehe, dann heißt es auch, dass ich bei Zeiten, wenn nicht alles perfekt passt, quasi über meine Grenzen gegangen bin und dann ist halt das Scheitern mit eingeschlossen. Und ich sage es eher so, jemand, der von sich behauptet, der hat immer Erfolg, der hat es auch nie wirklich probiert, an die Grenze zu gehen.
Und die Angst gehört bei euch auch immer dazu.
Und die Angst gehört sogar ganz wichtig dazu.
Das ist ja etwas, was viele, die sich vielleicht noch nie so intensiv mit Klettern und mit Bergsteigen beschäftigt haben, sich nicht vorstellen können. Die denken, wenn die jetzt zum Beispiel euren Dokumentarfilm sehen, ja, das sind einfach Wahnsinnige. Ja, die kennen keine Angst, das sind Übermenschen oder die halten sich für Übermenschen. Aber so ist es überhaupt nicht. Ja.
Genau das Gegenteil ist eben der Fall. Und deswegen ist ja auch der Titel von meinem Buch »Die Angst, dein bester Freund« keine Provokation, sondern bitter ernst gemeint. Und ich kann es ja auch relativ plastisch erklären. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt in einer Wand unterwegs bin, jetzt nehmen wir wirklich das krasse Beispiel ohne Sicherung.
Free Solo.
Dann habe ich tatsächlich Angst abzustürzen.
Weil jeder Fehler tödlich sein kann.
Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich gar nicht vorsichtig sein. Und dann würde es tatsächlich passieren, wenn man einfach so locker dahinklettert, dass mit einem Mal die Balance verloren wird oder ein kleiner Stein bricht, weil man nicht sorgfältig den Fels kontrolliert. Und dann würde man natürlich sofort dabei umkommen.
Aber die Angst darf nicht zur Panik werden. Das wäre dann dein größter Feind wahrscheinlich, oder?
Die Panik, das ist mein größter Feind. Und das ist letztendlich auch das, was ich unbedingt vermeiden muss. Deswegen muss ich auch, wenn ich zum Beispiel, bevor ich in so eine Wand einsteige, wissen, dass ich die Kompetenz habe, diese Schwierigkeiten der Wand richtig einzuschätzen. Und wenn ich die Kompetenz habe, das richtig einzuschätzen, dann bekomme ich auch eine vernünftige Handlungsempfehlung in meinem Bauch drin, in meinem siebten Sinn, der mir eben sagt, ich lasse es besser sein oder ich steige ein. Und wenn ich einsteige, dann brauche ich halt dieses Selbstvertrauen. Und das gehört eben auch zur Kompetenz, dass ich weiß, habe ich das Selbstvertrauen, dass ich dann, wenn ich in der Wand unterwegs bin und ich weiß, ich habe die Schwierigkeiten im Griff, ich auch die Angst so weit kontrollieren kann, dass sie keine Panik auslöst.
Also hast du das noch nie erlebt? Also einen Moment der Panik am Berg?
Panik am Berg, das gibt es schon, aber nicht, wenn ich frisolo unterwegs bin. Es kommt einfach dann von der Situation ab. Panik würde ich jetzt eben auch vielleicht sagen, wäre übertrieben, aber auch große Nervosität. Das ist immer dann, wenn man mit Faktoren zu tun hat, die man schwer beeinflussen kann. Also eine Situation am Berg, Gewitter naht, das ist natürlich eine Situation, die Bedrohung in sich trägt und dann heißt es wirklich Feldräumen und dann ist man schon nervös. Und das ist auch gut so, weil das den ganzen Körper, den ganzen Geist in Alarmbereitschaft versetzt und das braucht man in diesem Moment, damit man dann wirklich auch richtige Handlungsstrategien anwendet, damit man Gas gibt, damit man rauskommt.
Also jetzt im Frühjahr erscheint ja eine neue Ausgabe von Die Angst, dein bester Freund. Jetzt werden viele sagen, die uns gerade lauschen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil die Angst, jetzt hat er mir das zwar erklärt, aber die Angst, wenn sie kommt, dann ist sie etwas zutiefst Unangenehmes. Wie schaffe ich denn das, dass die mein Freund wird? Also du hast Vorbereitung schon angesprochen. Du musst wirklich wissen, was da passiert. Einfach die Angst zulassen, was ist hier der Weg?
Ja, sagen wir mal so, der Grund, warum die Angst für die Leute etwas Negatives ist, hat damit zu tun, dass dieses Stigma, über dieses Thema zu reden, ja nach wie vor existent ist in der Gesellschaft. Man muss aber wissen, dass die Angst ja eigentlich das tägliche Überleben sichert. Und deswegen auch ein einfaches Beispiel jetzt, wenn wir als Menschen zum Beispiel eine vielbefahrene Straße überqueren wollen, dann stehen wir am Bürgersteig, haben dieses Vorhaben, drüber zu gehen. Was macht man dann?
Ja, man schaut, ob was kommt.
Nach links und nach rechts.
Und warum hat trotzdem ein komisches Gefühl, wenn es eine vielbefahrene Straße ist.
Und warum schaut man nach links und nach rechts?
Ja, weil man nicht überfahren werden
will. Weil man Angst hat, sein Leben zu verlieren, wenn man blind links drüber läuft. Und für einen kurzen Moment macht einen die Angst, das Leben zu verlieren, nicht nervös, sondern konzentriert. Man kontrolliert die Straße. Und wenn man sieht, jetzt ist die Straße frei, geht man stressbefreit drüber. Man merkt, dass man in diesem Moment aber keine Nervosität hat oder Panik, man wird konzentriert. In diesem Fall löst die Angst nichts anderes als Konzentration aus. Und warum? Weil wir wissen, wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir haben das Können, die Kompetenz, die Lage richtig einzuschätzen. Das heißt, wann ist die Straße frei? Und wenn sie frei ist, können wir befreit drüber gehen.
Also ist diese konkrete Angst oder diese Furcht etwas Gutes, weil sie dazu führt, dass wir konzentrierter sind?
Ganz jetzt, klar. Jetzt ich auch noch ganz kurz ein Beispiel. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich beim Überqueren der Straße angstbefreit sind. Wer sind die?
Kinder.
Ja.
Kleine Kinder.
Weil denen die Kompetenz fehlt, die Gefahren im Straßenverkehr zu erkennen. Deswegen müssen wir Erwachsene stellvertretend für sie diese Kompetenz bereitstellen, damit sie diese Situation sauber durchstehen. Und letztendlich sieht man, dass Angst in diesem Fall, in einem simplen Alltagsfall, uns täglich das Überleben sichert. Und deswegen ist Angst nichts Negatives, sondern in vielen Bereichen unseres Lebens dein bester Freund.
Die Frage ist, wie gehe ich mit der Angst um, mit der konkreten Angst? Es gibt ja auch irrationale Ängste und dein Buch ist ja auch ein Plädoyer, Alexander, so wie ich es verstanden habe, sich wirklich mit all seinen Ängsten auseinanderzusetzen.
Genau so ist es.
Warum soll man das tun?
Weil letztendlich es so ist, wenn die Angst in einem Bereich des Lebens vorhanden ist, das dich wirklich stört, das dich wirklich einschränkt, dann solltest du dich mit ihr auseinandersetzen. Das kann schon sein, dass man nicht zu jedem Moment, zu jeder Zeit gut aufgestellt ist, um sich sofort mit einer Situation, die einem Sorge bereitet, die einen Angst macht, auseinanderzusetzen. Aber man sollte es nicht auf die lange Bank schieben, sondern die nächst gute Zeit dazu benutzen, sich damit auseinanderzusetzen.
Und sich auch Hilfe zu holen im Notfall, oder?
Hilfe zu holen, Rat zu holen, damit man dann diesen Berg überwindet. Ich sage es einmal vielleicht mit einem Beispiel aus dem Bergsteigen. Wenn ich immer nur den Berg aus der Ferne betrachte, werde ich ihn nie bezwingen. Dann werde ich nie es zum Gipfel schaffen. Und genauso ist es natürlich auch mit dieser angstauslösenden Situation. Wenn ich immer nur diese angstauslösende Situation umkreise, werde ich es nie schaffen, dass ich diese Angst überwinde. Und genau deswegen ist es ein Muss, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen.
Bei dir war das ja mal vor Jahren so schlimm, das war so wirklich eine Angsterkrankung, an der du gelitten hast. Wie schwer war es denn für dich zum einen, dir das einzugestehen und dir dann auch Hilfe zu holen? Ich meine, der tolle Superkletterer, der auf einmal von Ängsten geplagt ist.
Ja, es war natürlich auch das Ergebnis eines Prozesses, der über lange Zeit begonnen hat. Und das kann man schon ganz simpel interpretieren. Naja, viel hat es beim Leistungssport eben auch mit Leistung zu tun. Leistung stellt sich gerne ein, aber beileibe nicht immer. Und sobald eine Leistung nicht so abgerufen werden kann, wie man das sich das wünscht, setzt es einen unter Druck. Und wenn man das Ganze gerade begonnen hat, dann sind da finanzielle Zwänge da. Dann gibt es Kritik, dann und wirklich vor allem ungerechtfertigte Kritik, die mir sich dann viel zu sehr zu Herzen nimmt. Und eben andere stressauslösende Faktoren.
Druck, Druck, Druck.
Genau
wie Olli Kahn sagen würde.
Und ich habe halt letztendlich dann einfach für lange Zeit all diese Faktoren ignoriert, bin die eigentlichen Probleme nie angegangen und habe einfach immer ganz forsch in das nächste Projekt gesetzt und natürlich dann immer gehofft, irgendwann stellt sich dieser Erfolg dann schon wieder ein und der stellt sich dann auch mal wieder ein. Alles wird wieder vergessen, alles wird ignoriert, nur tief im Inneren schlummert diese Unruhe in dieser Seele drin und das habe ich halt dann in einem Moment ganz schmerzlich merken müssen, dass ich all diese Baustellen zwar bedeckt hatte, aber nicht wirklich bearbeitet hatte und die haben mich dann mit einem Mal eingeholt.
Wie hat sich das bei dir geäußert, ganz konkret?
Naja, ganz einfach, dass ich finanziellen Druck hatte, dann letztendlich nicht genau wusste, wie es dann weitergeht. Man muss ja auch die nächsten Expeditionen finanzieren. Dann kommt der Stress dazu, dass ich gerade eine Verletzung hatte. Dann eben Kritik von anderen. Und am liebsten hat man dann eigentlich mit keinem mehr zu tun. Das Training wurde abgebrochen, weil ich ja nicht mehr trainieren konnte mit meinem verletzten Finger. Dann trifft man seine Freunde nicht mehr so automatisch. Und mit einem Mal beginnt man sich zurückzuziehen, weil man tatsächlich Angst hat, wenn ich jetzt rausgehe, zum Beispiel zum Training mit meinen Leuten, dann könnte die dumme Frage im Raum stehen, was ist denn eigentlich mit dir los, warum sieht man dich nicht mehr? Und genauso war es für mich, dann einfach einen Stadtplatz rauszugehen, war mit der Furcht verbunden, dass irgendjemand kommt, mich irgendwie eine dumme Frage stellen
könnte. Das heißt, du bist zum Schluss gar nicht mehr rausgegangen? Dann?
Ich bin schon noch rausgegangen, aber ich habe wirklich eine ganz klare Hemmung gehabt, mich quasi so in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass mich irgendjemand fragen könnte. Ich habe mich einfach ganz massiv zurückgezogen, nachdem ich das so fulminant gespürt habe. Eben auch die Angst, was kann denn morgen kommen? Und ich kann mit dem Tag nichts mehr anfangen.
Das heißt, du bist morgens schon aufgewacht und hast dich vor dem Tag gefürchtet?
Ja, genau. Und das ist dann einfach so dramatisch, dass ich gewusst habe, jetzt brauche ich Hilfe. Und das war sicher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, dass ich da nicht versucht habe, das wieder irgendwie zu lösen, sondern dass ich gesagt habe, am besten professionelle Hilfe. Die wissen das, die kennen das. Weil was ist, wenn ich physisch krank bin, wenn ich eine schwere Erkältung, eine Grippe habe, dann gehe ich doch auch zum Hausarzt. Und ich gehe jetzt auch zu dieser kompetenten Person und das ist in diesem Fall halt einfach ein Therapeut.
Ist nach wie vor bei uns, ich will nicht sagen ein Tabuthema, aber ähnlich wie bei Depressionen ist es auch mit Angsterkrankungen so, da leiden ja Millionen von Menschen drunter, mindestens einmal im Leben. Ja? Wahrscheinlich jeder Zweite oder jeder Dritte. Und trotzdem redet man nicht drüber, weil man ja keine Schwäche zugibt, ja? Speziell als Mann.
Ja, es hat vor allem damit zu tun, dass psychische Erkrankungen immer noch quasi diesen Stempel haben, das ist quasi sowas wie unheilbar, während es völlig normal ist, wenn jemand eine andere schwerwiegende Erkrankung hat, ja, dann ist er wieder genesen, alles ist gut. Dagegen, wenn von einem bekannt ist, dass er quasi mal in Behandlung war, in therapeutischer Behandlung, dann kann man damit rechnen, dass der quasi nie mehr wirklich wird. Das ist dieses Stigma, das existiert.
Ja, was aber Quatsch ist, was
und
nicht stimmt.
Und genau das will ich eben auch helfen aufzubrechen.
Du bist da sehr engagiert, ja.
Ja, es hat sich sicher zufällig ergeben, ganz zufällig vielleicht auch nicht, aber schon über meinen Verlag, der mich seinerzeit, als ich das Buch Der Berg in mir geschrieben habe, dazu animiert hat, mehr darüber zu erzählen. Da ist eben eine Lektorin, mit der bin ich sehr stark verbunden über die Jahre der Zusammenarbeit. Die Bettina Feldwig hat mich einfach dazu animiert, mehr drüber zu schreiben. Und dann hat man schon gemerkt, welche Kapitel in diesem Buch Der Berg in mir stark auffällig waren und eben auch von den Leuten stark angenommen wurden. Und da ist dann irgendwann die Idee entstanden, dieses Buch Die Angst, dein bester Freund zu schreiben.
Was kriegst du für Feedback auf das Buch bis heute? Ich meine, die Erstausgabe ist von 2015. Ja, jetzt kommt eben die Neuauflage. Wie reagieren die Menschen drauf? Was schreiben die dir?
Also es ist wirklich massiv, was da an Rücklauf kommt. Ganz anders wie bei allen anderen Büchern. Da wo jeder für sich, wenn er das Buch kauft, sich hoffentlich freut, dass er das Buch gekauft hat und eine Freude beim Lesen hat. Aber beim Buch Die Angst, dein bester Freund, habe ich massiv Rücklauf davon bekommen, wo eben viele Leute mir per E-Mail geschrieben haben, dass sie mir dankbar sind, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und sagen wir mal, das war natürlich auch die Animation für mich, dass ich mich dann in weiteren Dingen engagiert habe, als zum Beispiel die Deutsche Angst-Selbsthilfegesellschaft mich gefragt hat, ob ich nicht Schirmherr werden würde, habe ich gesagt, gerne. Und ich arbeite eben auch schon sehr lange mit der Münchner Angst-Selbsthilfegruppe zusammen. Und es freut mich, wenn das einfach so einen Erfolg hat, weil ich da wirklich weiß, diesen Menschen geht es dann besser.
Da kannst du was tun. Sprichst du in deinen Vorträgen auch drüber?
In meinen Vorträgen spreche ich drüber. Allerdings jetzt, wenn es ein Publikumsvortrag ist, dann ist es sicher nicht der entsprechende Fokus, aber wenn es denn gewünscht ist, dann baue ich tatsächlich diese Elemente auch gerne mit ein.
Kann man dich eigentlich, ich sage jetzt mal ganz normal, buchen für solche Vorträge? Also kann man dir eine Mail schreiben und sagen, Alexander, komm vorbei und halt einen Vortrag bei uns?
Ja, ist im Endeffekt sogar absolut notwendig, weil ich in meinem ganzen Leben noch keine Akquise betrieben habe. Ja, das ist vielleicht auch wirklich das Schwierige beim Vortragswesen, wenn man keine Agentur hat, so wie ich, sondern wenn ich einfach selber ich selber bin, dann tut man sich schwer anzurufen und sagen, würdet ihr nicht gerne einen Vortrag von mir haben. Aha. Sondern man ist darauf angewiesen, dass genügend Interesse da ist, dass man mich kontaktiert. Und das passiert natürlich ganz einfach über die Homepage. Da findet man auch für die Vortragsbuchung meine E-Mail-Adresse. Und jeder, der Interesse hätte, mich in seiner Stadt zu veranstalten, der schaut einfach drauf, der findet meine Adresse.
Also du hast noch Kapazität.
Dann wird es gebucht. Ja, ich mache mehr als genug Vorträge, aber ich freue mich trotzdem über jede Anfrage.
Alexander, großes Vergnügen, dass du da bist. Jetzt würde ich dich mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich versucht habe. Ich gebe ihn dir.
Und den soll jetzt selber
den
vorlesen.
Den liest du bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst, ob das so passt. Bitte.
Okay. Ich heiße Alexander Huber und bin ein Grenzgänger. Am lebendigsten fühle ich mich beim ungesicherten Klettern, wenn jeder Fehler tödlich sein kann. Gemeinsam mit meinem Bruder haben wir die schwierigsten Routen der Welt bezwungen. Die Berge sind meine große Leidenschaft, aber mein Geld verdiene ich dagegen als Unterhalter. Geprägt haben mich die Erfolge und Niederlagen am Berg und der Mut, mich meinen Ängsten immer wieder zu stellen. Bei all meinen Abenteuern denke ich an den Leitsatz meines Vaters: Ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger.
Was sagst? Kann man so stehen lassen? Könntest du unterschreiben? Steht Blödsinn drin?
Also ich würde sagen, es ist einfach klar erkennbar nicht meine Schreibweise.
Das ist meine.
Ja, genau, ja. So ist es. Und ich finde es auch immer schön, wenn man sofort diese stilistischen Unterschiede sieht. Aber es ist ganz klar das, was ich unterscheiden könnte vom Inhalt.
Gut, gut. Dieser letzte Satz, ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger, heißt immer kalkuliertes Risiko?
Es ist natürlich sehr schwierig, wenn man sich in so einem Umfeld wie dem extremen Bergsteigen im High-End-Bereich bewegt, zu garantieren, dass man das Ganze auch überleben wird. Und das ist tatsächlich auch eines der großen Probleme, die das Bergsteigen in sich trägt, dieses doch sehr schwer zu kalkulierende Risiko, weil es einfach immer da ist, omnipräsent ist und wir so viele Stunden in den Bergen verbringen, dass man das nie hundertprozentig ausschließen kann. Aber man muss alles, alles in der Welt in Bewegung setzen, dass man das eben sicher macht, dass man sich stets bewusst ist, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und wenn man das halt gut macht, so wie mein Vater das sagt, dann ist man ein alter Bergsteiger am Ende.
Wie dein Vater mit über 80 jetzt?
So genauso wie mein Vater. Und ich habe natürlich da diesbezüglich eine enorme Freude, dass unser Mentor, unser Vater, auch heute noch in die Berge unterwegs ist. Und wenn ich so Bergsteigerreisen zusammen mit meinem Vater heute noch unternehmen darf,
das macht ihr ab und zu,
kann, dann ist das das Beste. Ja, wir waren letztes Jahr, das war eine Einladung vom Tourismusministerium in Jordanien, weil die nachhaltigeren Tourismus fördern wollen. Und die haben halt gesehen, dass die Bergsteiger, die ins Land kommen, nicht wie die Normaltouristen, einen Viertagestrip in Jordanien unternehmen, sondern meistens zwei, im Schnitt drei und oft bis vier Wochen im Land verbringen. Und das natürlich dem Tourismus an sich, der ländlichen Bevölkerung in Jordanien wesentlich mehr bringt, als dieser Schnelltourismus, der vor allem in den Fünf-Sterne-Hotels abläuft. Und da haben wir die Einladung bekommen und ich habe gesagt, ja, ich komme gerne, aber ich komme nur, wenn mein Vater mit auf der Reise dabei ist. Und dann haben die am Anfang gesagt, naja, das müssen wir erstmal klären. Und habe ich gesagt, ihr könnt euch das gerne überlegen, wenn, dann sind wir zu zweit. Und dann kam ein paar Tage später der andere aus Jordanien auch, wir freuen uns auch sehr, wenn der Vater als alter Bergsteiger mit dabei ist. Und das ist dann wunderschön.
Das ist Wahnsinn, oder?
Und vor allem Jordanien ist ja ein faszinierendes Land zum Klettern. Da sind diese großen Sandsteintürme inmitten der Wüste und das ist echt beeindruckend.
Jetzt ist es ja so, Alexander, du hast es gerade selbst angesprochen, man kann das nie ausschließen, dass was passiert bei diesen extremen Geschichten, die ihr zumindest früher auch so getrieben habt. Deswegen gibt es natürlich bis heute Menschen, die sagen, das sind doch alles Todessehnsüchtige. Die wollen doch eigentlich oder nehmen doch zumindest in Kauf, dass sie da abstürzen. Was antwortest du?
Ich kann sicher genau das Gegenteil ausdrücken. Ich habe eine unheimlich große Lebenslust, bin mir aber sehr wohl bewusst, wie gefährlich unsere Aktivitäten sind. Es ist aber eben nicht so, dass rein prinzipiell alles, was wir machen, deswegen hirnlos ist, sondern man muss da schon stark unterscheiden, mit welchem Risiko man sich auseinandersetzt. Es gibt Risiken, die sind sehr schwer kalkulierbar. Es gibt Risiken, die sind gar nicht kalkulierbar.
Ist denn Free Solo überhaupt kalkulierbar?
Das ist eine der Sachen, die gut kalkulierbar sind.
Du da irgendwo hängst diese Bilder, die man da kennt aus den Filmen, von den Fotos, mit einem Arm irgendwo ungesichert, da denke ich mir, was will er denn da noch kalkulieren, wenn jetzt da irgendein kleiner Stein rausbricht? Oder?
Ja, wenn du diese Bilder siehst, dann macht dich das nervös, oder?
Ja. Das warum? Macht mich nervös.
Und warum?
Naja, weil ich mir vorstelle, wie ich da hänge. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man dann ausschließen kann, dass man daran denkt, dass man abstürzt.
Da liegt der Fehler drin. Ja. Jeder, wenn er so ein Bild sieht, versucht sich natürlich ganz intuitiv in diese Situation hineinzuversetzen. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich dich in diese Situation bringen würde,
dann ist eh schon wurscht.
Das würde ja auch nicht gut für dich aussehen.
Nein!
Und das passiert quasi, dieses Denken passiert bei jedem von uns, der diese Bilder sieht. Was jetzt schwer von außen zu sehen ist, wie viel Vorbereitung dahinter steckt, dass ich am Ende tatsächlich vor so einer Begehung die Kompetenz habe, genau zu sagen, kann und darf ich mir das zutrauen? Und ich kann und darf mir das natürlich nur zutrauen, wenn ich die Schwierigkeiten mit so einer großen Leistungsreserve im Griff habe, dass ich eben sicher, aber wirklich sicher oben ankomme. Ich will es nicht.
Du darfst nicht zweifeln dran, oder?
Hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht.
Aber den Zweifel darfst du nicht haben, wenn du da erstmal oben bist.
Ein Zweifel, wenn es gibt, dann taucht die Nervosität auf. Dann kann ich die Angst nicht unter Kontrolle halten.
Aber wie schaffst du das, diesen Zweifel auszuschalten?
Über lange Vorbereitung, man beginnt jetzt mit dem Frisolo-Klettern natürlich nicht in der großen, schwierigen Wand, sondern in einer kleinen, relativ leichten Wand und steigert dann langsam die Länge und die Schwierigkeit. Man erarbeitet sich quasi diesen Wohlfühlbereich, den Bereich der Sicherheit, wo man genau weiß, das hat man im Griff. Hier große Schritte zu machen, wäre natürlich fatal, weil man dann nie weiß, ob man über diese imaginäre Grenze, die ja quasi kaum erkennbar ist, wer sagt ja, das habe ich im Griff und das habe ich nicht mehr im Griff,
ja, wo nicht ist denn drüber die Grenze? Gehen darf. Wo ist die Grenze? Also woher weißt du es oder woher wusstest du es?
Über die vielen Begehungen, die ich vorbereitend gemacht habe, wo ich immer in kleinen Schritten quasi die Schwierigkeit und die Länge gesteigert habe. Deswegen habe ich gewusst, in diesem Bereich bin ich sicher unterwegs. Und sicher heißt eben auch mit der entsprechenden Selbstsicherheit, mit dem entsprechenden Selbstvertrauen, Vertrauen in mich selbst, dass ich es kann.
Kann man dieses Selbstbewusstsein, dieses absolute Selbstbewusstsein, das dich ja am Berg ausgezeichnet hat oder bis heute auszeichnet, kann man das aufs, ich sage jetzt mal, aufs richtige Leben übertragen? Also kennst du auch im richtigen Leben keine Selbstzweifel?
Genau die hatte ich ja natürlich zu Zeiten meiner Krise und das war eben auch einer der interessanten Ansätze von meinem Therapeuten, der Lehmann-Michi, der hat mir einfach gesagt, du musst es einfach annehmen jetzt wie ein echtes Projekt beim Bergsteigen. Du weißt, dass du es beim Bergsteigen kannst und das kannst du natürlich auch im normalen Leben. Du hast die Kraft, wenn du dich aber damit auseinandersetzt, nur dann. Und deswegen hat er mich quasi mit Dingen konfrontiert, die für mich wichtig sind. Er hat mich auch quasi dazu aufgefordert, meinen Lebensrhythmus wieder aufzunehmen nach einem Plan. Und er wollte dann natürlich abfragen, verfolge ich auch meinen Plan? Das heißt, es ist natürlich keine Sache, die dann mit einem Gespräch geheilt ist, sondern das ist ein Prozess. Und da muss ich aber sagen, klar, du musst die Kraft dafür selbst aufbringen, aber dieser Anstoßen, dieser Antreibende, das kann natürlich schon ganz idealerweise ein echter Profi sein, ein Therapeut, der genau weiß, wie wir Menschen einfach funktionieren. Und das ist doch das Faszinierende. Wir sind zwar Individuen, ganz klar, aber wir Menschen haben doch sehr eng gestrickte Verhaltensmustern. Und deswegen kann dir der Therapeut einfach helfen, weil er schon so vielen Menschen geholfen hat und weiß, wie es geht.
Es ist so faszinierend, Alexander, wenn man weiß, wo du herkommst, dass du irgendwann mal ein schüchterner, ängstlicher kleiner Junge warst, ja, der da im Chiemgau aufgewachsen ist. Und die Angst, deine konkrete Angst war damals, das weiß man, glaube ich, nur, wenn man auch schon die Zeit miterlebt hat, vor der RAF. Du hattest Angst, als Kind entführt zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das im Chiemgau passiert, war wahrscheinlich relativ gering, aber das hat dich umgetrieben.
Ja, es ist einfach etwas, was ein Kind überhaupt nicht einschätzen kann. Und das ist aber tatsächlich die erste konkrete Angst, die sich klar in mich hineingefressen hat.
Die man auch
das
nicht war, vergisst.
Ja? Es war ja seinerzeit auch noch der zweite große angstmachende Faktor da. Das war quasi dieser Kalte Krieg, der auch quasi in aller Munde war, aber der war wesentlich abstrakter, wesentlich konkreter waren dann wiederum die Bilder von der RAF, die man im Fernsehen gesehen hat. Oder ich weiß es eben auch noch bei uns in der Bäckerei am Eingang, wo quasi dieses Terroristenplakat,
diese Fahndungsplakate, ja.
Fahndungsplakate ausgehängt waren. Und das hat mir wirklich Angst gemacht und sicher auch, weil mein Vater ein Angestellter bei der Sparkasse war zu damaliger Zeit und gerade quasi diese ja einen gewissen Fokus waren. Das heißt, unser Vater, ohne uns Angst machen zu wollen, hat klar gesagt, steigt bei keinem Fremden ins Auto. Und das sind Dinge, die machen eine ungreifbare Angst aus und die stören wirklich dieses normale Leben. Und das war bei mir schon, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, ohne Licht einzuschlafen.
Ich kann das gut nachvollziehen. Das ging mir ganz ehrlich, jetzt nicht vor der RAF, aber dieses, dass man nicht im Dunkeln schlafen kann und es muss immer Licht an sein und so, kenne ich alles. Und ich glaube, da haben wir wirklich Parallelen. Auch ich habe das durch den Sport, durch Leistungssport, in den Griff gekriegt und hingekriegt. Ja. Es war ja bei dir ganz ähnlich. Du hast ja nicht mit Klettern angefangen, sondern, glaube ich, Handball gespielt.
Ja, ich habe natürlich Sport gemacht, also immer schon begeisterter Sportler gewesen und war als erstes einmal, sagen wir mal, richtig aktiv beim Skirennsport. War da auch ziemlich gut dabei, genauso wie bei der Handballmannschaft von TuS Dalreuth und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mit meiner Körpergröße 1,69 geht ja gar nichts anderes wie Kreisläufer. Aber als Kreisläufer war ich so der richtige Wusel, der einfach eine Etage weiter unten quasi immer erreichbar war. Und das war natürlich immer eine große Freude, wenn man dann eben gut eingespielt ist. Da merkt man mal, was Mannschaftssport ist. Ich war als Kreisläufer ja nie der Vorbereitende, ich war vor allem der Vollstrecker. Und wenn man dann eine gut abgestimmte Mannschaft hat, mit einem entsprechenden Rückraum. Und wir haben große Spiele in unserer Mannschaft gehabt. Die Deckung steigt auf, der Ball droppt nach unten durch und ich bekomme den Ball und ich mache das Tor.
Das hast du ja noch präsent, als wäre es gestern gewesen.
Es wirklich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es war auch wirklich eine wunderschöne Erfahrung, in dieser Mannschaft zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es dann schon mit einem großen weinenden Auge aufgegeben, als ja das Klettern und Bergsteigen immer wichtiger wurde und ich Samstag, Sonntag halt es vorgezogen habe, in die Berge zu fahren, wenn das Wetter schön ist. Und mei, da muss man jetzt schon sagen, wenn man in einer Mannschaft spielt, muss man auch zuverlässig da sein.
Absolut. Unvergessen oder offenbar für euch oder für dich ein unvergessliches Erlebnis, der erste 4000er damals in der Schweiz, den ihr mit dem Papa geklettert seid, da warst du 11?
Da war ich 11 Jahre alt.
Wow.
Ja gut, ich sage jetzt, es ist jetzt auch keine physische Höchstleistung.
Naja, aber mit 11.
Es ist auch die Leistung eines Mentors, aber es war halt auch ganz klar die Triebfeder bei uns, diese unglaubliche Begeisterung für die Bergwelt. Wir haben 2 Jahre zuvor begonnen mit dem Skitouren gehen, da hat uns der Vater bei der ersten Skitour mitgenommen. Dann hat er meinen Bruder schon mal zur Ötztal-Durchquerung mitgenommen. Und das hat mich natürlich extrem gewurmt, dass ich quasi als Kind zu klein war, dass ich da mit darf. Und dann war ich im folgenden Winter so unheimlich lästig meinem Vater gegenüber, dass ich zur geplanten Reise in die Westalpen doch unbedingt mitfahren darf, dass er irgendwann gesagt hat, Alexander, jetzt red nicht mehr drüber, weil sonst habe ich wieder einen Stress mit dem Thomas. Sag nichts dazu, aber ich verspreche dir, du sitzt am Ende im Auto, wenn wir in die Schweiz fahren. Da habe ich kein Wort mehr gesagt, ich habe mich darauf verlassen und ich wurde nicht enttäuscht.
Jetzt ist es ja so, in dem Alter mit 11 hat man noch nicht wirklich Angst, dass da was passieren könnte. Wie hat denn der Vater das hingekriegt? Der musste ja nicht nur auf sich aufpassen, sondern auf euch beide und eine Wahnsinnsaufgabe eigentlich, oder? Wahnsinnsverantwortung.
Also ich würde schon sagen, dass ich Angst gehabt habe. Das habe ich alleine schon gemerkt, dass mir alles andere wie sicher war, dass ich diesen Berg machen kann. Also ich hatte Angst davor zu versagen. Alleine schon diese Angst war präsent. Das andere, wenn du mit so einem Mentor unterwegs bist wie einem Vater, der die Sicherheit hat und die Sicherheit auch eben bereitstellt, stellvertretend für dich, dann machst du dir tatsächlich keine Sorgen über die Spalten in den Gletschern. Da begibst du dich in die Obhut, sagen wir, wie wenn man halt normalerweise einen erfahrenen Bergführer bucht, um dann eben sich der Sache selbst widmen zu können. Und das war für mich Herausforderung genug, aber ich kann es eben sicher sagen, ich habe wirklich Angst gehabt zu versagen. Und das war für mich unglaublich, wenn man da unten an diesem Tag mit dem Steigen beginnt, der schaut so unerreichbar aus.
Wo war das
aus.
Genau?
Das war im Wallis, das Alalinhorn von Sasfeas. Und das ist halt doch ein 4.027 Meter hoher Berg. Und als Elfjährige ist sowas halt einfach gigantisch.
Wie war das dann wirklich, oben auf dem Gipfel zu stehen?
Es ist einfach ein Traum. Ich war wirklich fertig, war schon wirklich physisch fertig, weil wir jetzt halt auch nicht so groß die Vorakklimatisation hatten. Und da merkt man einfach die dünne Luft und dann geht es halt schon mal ein bisschen so an die Grenze. Aber klar, der Vater hat halt einfach entsprechend das Tempo reduziert, immer wieder Pausen gemacht, mich mit Proviant versorgt, mit heißem Tee, alles, was man so machen muss. Also war da wirklich ein ganz fürsorglicher Bergführer, der mich halt so ganz sicher zum Berg geleitet hat. Und ich weiß nur, zum Schluss ist der Thomas dann mit anderen schon ein bisschen vorausgegangen. Und ich weiß nicht, wie der Thomas dann schon oben am Gipfel war und der Vater ist mit mir dann langsam den Gipfel gerade so die letzten Meter zum Gipfel rauf. Und da habe ich jetzt so diese unheimlich große Freude auch in die Augen von Thomas gesehen, dass ich jetzt mit dabei bin.
Ich kriege Gänsehaut. Warst du jemals in deinem Leben wieder so stolz?
Ja, da war ich natürlich stolz und war auch wirklich stolz und habe mich auch gefreut, dass bei Thomas diese Freude da war, weil es war gerade dann, als es ums Losfahren ging zu Hause in die Schweiz, doch eine starke Diskussion, warum ich da mitfahre. Und das ist nicht, weil er mich nicht generell dabei haben wollte, sondern es war halt bei ihm die Angst da, da ist dann der kleine Bruder dabei
und
dann,
schaffen, mir das,
dann schaffen wir keinen Gipfel. Und dann war es aber so, dass es sich so heimlich gefreut hat, dass auch ich mit dabei bin. Und da sieht man mal einfach, das schweißt einen zusammen.
Also ich habe das Gefühl, du hast noch wirklich jede Zehntelsekunde so vor Augen jetzt. Gell? Ich habe auch deinen Augen angesehen gerade, wie die so hin und her wandern.
Ja.
Wann war der Moment, wo du wusstest, das ist jetzt mehr als eine Begeisterung, mehr als eine Leidenschaft, das wird mein Leben sein?
Also ganz ehrlich gesagt, war es vielleicht auch genau dieser Moment, oder nicht bloß vielleicht, sondern ganz sicher. Also da oben als kleiner Bub inmitten von dieser riesigen Eiswüste der Gletscher zu sein, das hat echt was von Abenteuer. Klar kann man sagen, das ist inmitten von Europa ein wohlbekannter Berg, gehen auch täglich viele rauf. Also das mit dem Abenteuer, das hält sich da in Grenzen, aber es geht ja um das eigene Erleben. Und für mich war das das größte Abenteuer, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe. Und da habe ich genau gewusst, ich will mehr davon erfahren.
Was ist denn jetzt, ich will nicht sagen in der Rückschau, aber aus deiner Erfahrung jetzt mit 50 Jahren, das größte, objektiv gesehen größte Abenteuer gewesen, das ihr bestanden habt?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt eben überhaupt kein Fan vom Ranking.
Ja.
Weil man tut sich wirklich schwer, die einzelnen bergsteigerischen Erlebnisse da einzuordnen.
Das ist blöd, das zu vergleichen,
und
oder?
Es gibt ja nicht nur bergsteigerische Erlebnisse und Abenteuer, die man im Leben hat, und manche anderen Dinge sind auch sehr abenteuerlich. Aber ich würde es jetzt in Sachen Bergsteigen einfach sagen, diese Summe. Und warum diese Summe, wenn man jetzt das Bergsteigerleben von Thomas und mir anschaut, wir sind ja nicht die reinen Sportkletterer. Wir sind auch nicht die reinen 8000er Bergsteiger oder Speedkletterer oder sonst irgendwas, sondern unser Alpinismus lebt von der Kreativität, dass wir in allen Bereichen des Bergsteigens, in allen Gebirgen der Welt unterwegs waren und sind und dort versuchen, unsere Ideen umzusetzen. Genau deswegen, weil wir so einen bunten Alpinismus betrieben haben und betreiben, ist uns auch beim Bergsteigen noch nie langweilig geworden.
Richtig berühmt geworden seid ihr, also einer großen Öffentlichkeit, ja durch den Dokumentarfilm Am Limit, 2007 war das, also diese Speedkletter-Geschichte am El Capitan.
Danke, dass du so sagst. Viele sagen, die richtig berühmt mit der Milchschnitt.
Naja, das, oder so, du kannst es dir aussuchen. Also den habe ich, weiß nicht wie oft, gesehen Am Limit, und der endet ja mit dem Scheitern, der endet ja nicht mit dem Erfolg. Und es gibt da eine Szene, wo man euch beide sieht, wie ihr wirklich körperlich, mental, in jeder Hinsicht völlig am Ende da hockt.
Mhm.
Und ich habe mich immer wieder gefragt, was ging in dem Moment in euren Köpfen vor oder ist da einfach nur komplette Leere?
Also wenn man gerade diese letzte Szene, wo wir dann oben am Gipfel ankommen, quasi schwer geschlagene Helden, oben ankommen, sieht man schon, dass da die Köpfe ziemlich durchhängen, dass da eine große Leere, scheinbare Leere im Kopf da ist, aber es ist eben eigentlich auch nur eine scheinbare Leere. Ich weiß auch noch so ungefähr, wie ich das damals so formuliert habe, weil ich ja den Film auch mehr als einmal gesehen habe.
Wie oft hast du ihn gesehen?
Und das kann ich jetzt nicht sagen, wir haben sicher mehr als einmal gesehen. Und ich weiß nicht, dass ich damals gesagt habe, dass das Ganze eigentlich schon auf den ersten Blick betrachtet, eine Herausforderung an den gesunden Menschenverstand ist. Warum müssen wir da so schnell rauflaufen?
Warum
wir haben
den Weltrekord?
Eben auch die Rechnung kassiert. Ein Sturz, eine Verletzung, alle Träume sind zerplatzt. Dieses Ziel ist mit einem Mal eine komplette Illusion. Und jetzt sitzen wir wirklich quasi demoralisiert oben am Ausstieg. Das ist eine echte Herausforderung an den gesunden Menschenverstand.
Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort?
Meine
warum?
Meine Antwort war: Aber es ist halt vielleicht irgendwie so, wir sind Bergsteiger, wir brauchen halt dieses Klettern, wie eine Pflanze ein Licht und ein Wasser zum Leben braucht. Und das ist vielleicht bei uns halt wirklich so. Das ist so ein Bestandteil in unserem Leben geworden, dass wir halt das Bergsteigen brauchen, ähnlich wie unser Vater. Das gehört zu unserem Leben dazu, wie bei der Pflanze das Licht und das Wasser.
Nur nochmal, um das einzuordnen, ihr habt es ja dann nochmal geschafft, habt den Weltrekord ja geschafft, 2 Stunden 45 Minuten da hoch. Wofür, also sehr gute Bergsteiger, die es ja überhaupt nur schaffen, wie lange brauchen normalerweise?
Ja gut, eine typische Seilschaft on the nose braucht 3 bis 4 Tage. Das ist wirklich die typische Begehung.
Das ist so,
so laufen 95% der Begehungen ab.
Alexander, das ist verrückt, oder? Also naja, sowas zu machen ist einfach irre.
Nein, es würde jetzt halt auch nicht sagen, irre von außen betrachtet, aber man weiß ja doch ganz genau, was man da tut. Ich meine, es ist ungefähr so, wenn du jetzt halt, oben an der Streif stehst und die haben jetzt gerade einen Tag davor die Streif gefahren, dann schaust du mal den Steilhang an.
Ich weiß,
das
ich
ist
bin
ein
mal
Eishang. Da kannst du nicht einmal als normaler Skifahrer runterrutschen. Und die fahren da wirklich Schuss runter. Und da sagt man auch, das ist irre, das ist verrückt. Aber klar ist es nicht verrückt, wenn ich die entsprechende Vorbereitung habe, wenn ich ein entsprechend fähiger Skifahrer bin, dann kann und darf ich mir eben auch diese Streif zutrauen. Und so ähnlich ist halt bei uns beim Speedklettern. Wir sind entsprechend vorbereitend und wir können und dürfen uns das zutrauen. Dass es dann bei Zeiten mal zu Unfällen kommen kann, so wie jetzt bei uns beim Film Am Limit, das gehört natürlich auch schon ein bisschen so wie zum Betriebsunfall. Man versucht das Ganze schon so zu gestalten, dass quasi im Bereich des Kontrollierbaren ist, wie es bei uns zweifellos war, wie es hoffentlich auch in der Streif, wenn es gut gesichert ist, in der Regel der Fall ist. Und dann kann man einfach Gas geben.
Also was ich jetzt auf jeden Fall unter anderem mitnehme, ist, dass einfach diese Außensicht, die wir Normalsterblichen ja nur haben können, dass wir das einfach nicht begreifen können letztendlich.
Ja, und deswegen tun wir gern den Kopf schütteln. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin wirklich guter Skifahrer. Aber wenn die voll vereiste Streif da ist und ich den Steilhang runterschaue, dann schüttel ich
auch. Hast du es mal versucht?
Nein, also jetzt.
Reizt es dich?
Nein, du kannst ja gar nicht fahren. Du kannst ja nicht die Wettkampfstrecke fahren. Die ist ja, also,
aber würdest du es tun, wenn du es könntest?
Nein, man darf das auch nicht tun. Das wäre, selbst als versierter, als guter Fahrer, selbst wenn ich heute noch irgendwie, sage ich mal, laienhaft Rennsport betreiben würde, dann darf ich den Steilhang nicht Schuss darunter holzen.
Und das ist der große Unterschied das, zu dir, wenn du irgendwo Free Solo hängst, weil du weißt, da bist du top vorbereitet, das kannst du kalkulieren, das kriegst du hin, das kannst du.
Genau so ist es. Das kann und darf ich mir zutrauen, weil ich da vorbereitet bin. Und ich sage mal, wenn ich zur besten Zeit das Talent gehabt hätte, Abfahrer zu werden, dann wäre ich irgendwann auch die Streif runtergequatzt. Aber dann wäre ich halt auch entsprechend vorbereitet gewesen. Jedem anderen darf man das gar nicht erlauben, weil da bringt man sich wirklich potenziell um.
Alexander, großes Vergnügen, dass du da bist. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Wir hätten noch vieles besprechen können. Ich glaube, du musst ganz bald wiederkommen. Wie gesagt, für Vorträge kann man dich buchen. Im Frühjahr seid ihr unterwegs. Karma. Um das endlich zu finishen.
Hoffentlich sind wir fit und steigen ein und hoffentlich gehen wir auch durch.
Und im Frühjahr erscheint auch die Neuauflage deines Buchs.
Die Angst, dein bester Freund. Also wirklich eine entschiedene Erweiterung. Und warum? Motiviert einfach von den Erfahrungen seit diesen Jahren, was sich da alles im Leben bewegt hat. Eben auch als Schirmherr für den Krisendienst Psychiatrie bei der Münchner Angst-Selbsthilfegruppe mit den ganzen verschiedenen Engagements in der Richtung habe ich doch so viel mehr Erfahrung gewonnen, dass in mir der Gedanke eben gereift ist, eine echte Erweiterung zu dem Buch zu machen.
Also weil wir uns alle eben unseren Ängsten stellen sollten, weil da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Da lernt man am meisten über sich.
Genau.
Das ist so eine Binsenweisheit, aber da ist viel dran.
Und ich bedanke mich jetzt ebenso für dieses Gespräch. Es war wunderbar.
Dankeschön, Alexander. Alles Danke. Gute und schöne Grüße daheim.
Danke. Richtig aus.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.